Heute, wie das letzte Mal angekündigt, Umgehensweisen der Gewerkschaft, der Arbeiterbewegung mit der Krise. Wir haben zwei Abteilungen, Gewerkschaftspolitik in Krisenzeiten in Deutschland und das, was in Frankreich in letzter Zeit unter dem Begriff Bossnapping oder auch die Geiselhaft von Unternehmern Schlagzeilen gemacht hat. Zunächst zu Deutschland. Unternehmen kündigen zurzeit unter Verweis auf die Krise reihenweise die Beschäftigungssicherungsverträge, wie sie heißen. Diese Verträge hatten sie in den vergangenen Jahren mit den Gewerkschaften abgeschlossen. Ihr Inhalt war Lohnverzicht gegen Beschäftigungsgarantie seitens der Unternehmen. Sie waren, diese Verträge, gerade wegen der Arbeitsplatzgarantie auf etliche Jahre angelegt. Sie hätten jetzt eigentlich noch, je nach Betrieb, 2 bis 5 Jahre gelten sollen. Die sind jetzt Makulatur. Die Gewerkschaft ist sauer und entsprechend äußert sich der Vizechef der IG Metall, Dieter Wetzel, in den Nürnberger Nachrichten vom 3. April. Ich finde es abstoßend, so Wetzel, wenn Arbeitgeber wie Heidelberg Druck solche Verträge einseitig aufkündigen. Beschäftigungspakte sind ja gerade für schlechte Zeiten gemacht. Dann sollen sie auch wirken. Zitat Ende. Also, gerade jetzt, wo es den Kündigungsbedarf der Arbeitgeber gibt, sollten die Verträge doch greifen. So hatte die Gewerkschaft sich das sicherlich gedacht. Zumindest hat sie ja genau das bei den Abschlüssen als Errungenschaft gefeiert, dass es ihr gelungen sei, den Unternehmen für ihre Mitglieder sowas wie eine Arbeitsplatzgarantie abgetrotzt zu haben. Die war zwar, das gibt die Gewerkschaft durchaus zu, für die Arbeiter nicht billig. Der Preis, den sie dafür zu zahlen hatten, dass die Unternehmen in den nächsten Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen, wie es heißt, vornehmen, waren Lohnverzicht und Leistungssteigerung. Aber immerhin, so das Eigenlob der Gewerkschaft, Beschäftigung hatte man so doch wenigstens gesichert.
Also die Unternehmer, die mit den Gewerkschaften diese Beschäftigungssicherungsverträge abgeschlossen haben, die sehen die Sache ganz anders als die Gewerkschaft. Die sehen die Sache geradezu anders herum. Also von wegen, der Pakt über die Arbeitsplatzsicherung sei für die, wie der Wetzel sagt, sogenannten schlechten Zeiten. Der Chef vom BMW formuliert es unmissverständlich: Wir haben einen Beschäftigungssicherungsvertrag, der Kündigungen ausschließt, solange wir Gewinne machen. Für einen Unternehmer ist die Sache also sonnenklar. Sie haben die Verträge nicht deswegen abgeschlossen, um Beschäftigung zu garantieren. Darauf würden sie sich nie einlassen. Beschäftigung gibt es grundsätzlich nur dann, wenn die alles entscheidende Bedingung erfüllt ist. Wenn die Leute, die das Unternehmen beschäftigt, rentabel sind. Also, wenn sich deren Arbeit für das Unternehmen lohnt. Sie haben sich, so die klare Aussage des BMW-Chefs, auf die Verträge nur eingelassen, weil in diesen Verträgen die für sie entscheidende Bedingung bereits mitformuliert war. Also weil der von der Gewerkschaft im Vertrag unterschriebene Lohnverzicht für rentable Arbeitsplätze gesorgt hat und die Verpflichtung, die die Arbeitgeber dafür eingegangen waren, die hat diese nicht weiter gedrückt. Jetzt haben die Zeiten sich geändert, jetzt sind die schlechten Zeiten da. Und prompt machen die Unternehmer der Gewerkschaft unmissverständlich klar, dass die Verträge nichts wert sind, mit denen diese gerade der freien unternehmerischen Kalkulation mit dem Lebensunterhalt der Beschäftigten Schranken setzen wollte. Also sie machen klar, so war das mit der Beschäftigungssicherung von den Unternehmen eben nie gemeint, dass sie Leute weiter in Arbeit und Lohn halten, die sich nicht gewinnbringend für ihr Unternehmen benutzen lassen. Die Unternehmer lassen die Verträge nur so lange gelten, wie damit ihr Interesse gewahrt bleibt. Und dann, wenn die Verträge als Schutz für die Belegschaft wirksam sein sollen, wenn sie also gegen die Absicht der Unternehmen zu einer echten Verpflichtung auf Gegenleistung und damit zur Beschränkung von ihren Interessen und ihren freien Kalkulationen zu werden drohen, dann haben sie eben keinen Bestand. Das ist genau jetzt in der Krise der Fall. So sind alle Abmachungen, die die Arbeitgeber auf irgendeine Leistung gegenüber ihren Arbeitern verpflichten, jetzt hinfällig bzw. werden von den Unternehmern für zur Makulatur erklärt. Leute werden eben rausgeschmissen, wenn man sich damit in der Krise gegen Konkurrenten behaupten kann, und keine Vereinbarung mit der Gewerkschaft kann Bestand haben, die diesem Vorgehen im Wege stehen könnte.
Interessant ist die Kritik, die die Gewerkschaft an den Arbeitgebern hat, die die getroffenen Abmachungen zur Makulatur erklären. Ich verweise nochmal auf das erste Zitat. Ich finde es abstoßend, so Dieter Wetzel, Vizechef der IG Metall, wenn Arbeitgeber wie Heidelberg Druck solche Verträge einseitig aufkündigen. Und so fährt er in dem Interview auch fort. Im Übrigen enthalten alle Tarifverträge Schlechtwetterklauseln. Sie können also im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden, aber nicht einseitig. Im Klartext. Ein einseitiger Ausstieg aus den Tarifverträgen wäre doch gar nicht nötig gewesen. Oder? Ein Ausstieg ist doch in diesen Verträgen bereits vorgesehen. Die Unternehmer hätten doch die sogenannte Schlechtwetterklausel geltend machen können und mit der Gewerkschaft die Tarifverträge an ihre neuen Bedürfnisse anpassen können. Anders gesagt, dass Unternehmer nur Verträge unterschreiben, in denen die Unwirksamkeit der Schutzklausel zur Sicherung der Arbeitsplätze gleich mit festgeschrieben ist, hat die Gewerkschaft offenbar schon bei der Erstellung des Vertrags gewusst, ohne dass sie das vom Unterschreiben abgehalten hätte. Rentabel müssen die Arbeitsplätze, die geschützt werden sollen, schon sein. Das sieht die Gewerkschaft genauso. Schließlich will sie ja mit den Zugeständnissen, die sie dem Kapital abringt, den Gewinninteressen der Betriebe nicht schaden, sondern mit ihnen gemeinsam einen Weg finden, wie dieses Interesse mit dem ihrer Mitglieder übereinzubringen sei. Und wenn die Gewinnrechnung der Unternehmer nicht mehr aufgeht, dann muss eben auf diese geänderte Lage reagiert und das Bestmögliche für die Belegschaften herausgeholt werden. Deswegen hält sie den Verweis auf die sogenannten Schlechtwetterklauseln auch nicht für das Eingeständnis, dass der vertraglich angestrebte Schutz mit dem Unternehmen nicht zu haben ist. In ihren Augen ist diese Klausel nicht die Klarstellung, dass eine Arbeitsplatzgarantie, die an die Rentabilität der Arbeitsplätze gebunden ist, den Beschäftigten gerade nichts garantiert. Für sie ist der Verweis auf die von ihr mit ausgehandelte Klausel vielmehr ein überzeugendes Argument. Angesichts dessen, dass in dem Vertrag doch schon für schlechte Zeiten vorgesorgt ist, hätte man doch statt einer einseitigen Kündigung gemeinsam eine Lösung im Rahmen der Verträge suchen können. Ihre ganze Empörung gilt also der Art und Weise, in der die Abmachungen aus dem Verkehr gezogen werden. Unter den neuen Bedingungen, Krise herrscht aktuell, nach bzw. neu verhandeln und den Vertrag dem schlechten Wetter anpassen. Da wären die Unternehmen bei der Gewerkschaft nicht auf taube Ohren gestoßen.
Ja, und genau entsprechend stellt sie sich jetzt auch zu den Unternehmen. Je nachdem, wie sich die Unternehmer zu den Verträgen beziehungsweise damit ja auch zur Gewerkschaft stellen, ob sie also mit ihr neue Abmachungen treffen oder ob sie einseitig, ohne die Gewerkschaft zu berücksichtigen, diese alten Vereinbarungen einfach außer Kraft setzen. Nach diesem Kriterium sortiert sie jetzt die Unternehmer. Den einen bescheinigt sie seriöse Krisenbewältigung, weil sie sich beim Sanieren auf Kosten der Arbeitskräfte an bestehende Verträge halten, beziehungsweise die mit der Gewerkschaft ändern. Die anderen bezichtigt sie, sich als Trittbrettfahrer der Krise aus den Verträgen, Zitat, billig rausschleichen zu wollen. Und sie wirft ihnen vor, damit die Krise als Vorwand zu nehmen, die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ad acta zu legen. Und das findet die Gewerkschaft ebenso unerhört wie überflüssig. Ein anderer Gewerkschafter dazu von der im Handelsblatt am 24.04. Wer solche Pakte bricht, pulverisiert unser ganzes System aus tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen. Die Beschäftigten haben im Vertrauen auf die Zusagen schließlich schon Gegenleistungen erbracht, etwa durch Zugeständnisse bei Lohn und Arbeitszeit. An genau diesem System wechselseitiger Zugeständnisse, wo die Gewerkschaft im Namen der Belegschaft eben Lohn und Arbeitszeit einbringt, an diesem System von Leistung und Gegenleistung, wie es immer heißt, ist der Gewerkschaft vor allem gelegen. Deswegen lässt sie sich auch durch das Vorgehen der Gegenseite nicht davon abbringen, die Krise, in die sich die Unternehmen hineingewirtschaftet haben, als eine neue Herausforderung zu begreifen, der man gemeinsam begegnen und mit einvernehmlich ausgehandelten neuen Abmachungen Herr werden muss. Zitat, mit Arbeitgebern, die über den Tag hinausdenken, werde man selbstverständlich auch künftig konstruktiv nach Lösungen für den Umgang mit der Krise suchen. Also in aller Form bekundet die IG Metall damit ihre Bereitschaft, mit weiterer, ja mit verstärkter Nachgiebigkeit, das war ja oben das Argument, etwa durch Zugeständnisse bei Lohn und Arbeitszeit, also mit solchen Angeboten will die Gewerkschaft dem unternehmerischen Bedarf, der gerade alle Abmachungen in Frage stellt, entsprechen, um überhaupt diese Vereinbarungen, diese Verträge zu retten. Die Gewerkschaft nimmt also die Lage als eine echte Herausforderung, der sie sich mit konstruktiven Lösungen, wie es heißt, stellen will. Das heißt, sie will konstruktiv auf die Entlassungen reagieren, die die Unternehmer jetzt in großem Stil ankündigen.
Wie das geht? An einem Beschäftigungssicherungsvertrag festzuhalten, ohne sich den Entlassungsvorhaben der Unternehmen zu verschließen, führt die Gewerkschaft beispielhaft beim Automobilkonzern Daimler vor. Der alte Vertrag, der einen Kündigungsschutz bis 2012 enthielt, wird storniert. Ein neuer wird geschlossen. Die Beschäftigungssicherung gilt laut diesem neuen nicht mehr bis 2012, sondern bis Mitte 2010. Andererseits, es gibt eine sogenannte Ausstiegsklausel, wie es heißt, im Notfall. Also nicht Mitte 2010 steht da drin, sondern, wenn es sein muss, bereits Anfang 2010. Also ein Vertrag, der höchstens für ein halbes, vielleicht für ein ganzes Jahr reicht. für 15.000 Mitarbeiter, die ab 2004 eingestellt wurden, gilt aber weder der alte noch der neue Vertrag. So sieht die Verpflichtung aus, auf die das Unternehmen sich gegenüber seiner Belegschaft einlässt. Und die, das ist für die Gewerkschaft kein Problem, hat dafür natürlich wieder einen Preis zu zahlen. Für diese lächerliche Kündigungsfrist werden den Beschäftigten erneut sogenannte Gegenleistungen abverlangt, auch bei diesem Vertrag, in dem der Substanz nach gleich gar nichts gesichert wird. Auch dabei legt die Gewerkschaft eben Wert auf die Form. Da würde auch wieder Beschäftigung gegen Lohn getauscht. Dem Inhalt nach heißt es aber Folgendes: Die für dieses Jahr ausgemachte Tariferhöhung von 2,1% ist eh schon tarifvertraglich zum Verschieben bis Weihnachten freigegeben. Die vorgesehene betriebliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes wird abgeschmolzen, kaum ist sie fällig. Und die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, wohlgemerkt ohne Lohnausgleich, wird generell um 9% gekürzt. Das alles ergibt für das Unternehmen eine Summe von mehreren 100 Millionen Euro an Kosteneinsparung. Ähnlich brutal bei Schaeffler. Wenn die Lohnkosten um 250 Millionen Euro gedrückt werden, gibt es als Belohnung eine Beschäftigungssicherung für, sage und schreibe, ein Jahr. So oder so ähnlich geht es bei den meisten Betrieben zu. Ob die Verträge nun gekündigt oder mit Schlechtwetterklauseln modifiziert werden, die Beschäftigungssicherung erweist sich als das, was sie schon immer war, nämlich ungefähr so etwas wie eine Kündigungsfrist für ein halbes Jahr. Die Gewerkschaft, um nochmal deren Standpunkt zu charakterisieren, gibt die Schutzklauseln auf, nicht weil sie ohnehin keine sind. Also nicht, weil sie zur Kenntnis genommen hätte, dass Verträge mit Schutzklauseln für Arbeiter, die sich nicht am Gewinn relativieren, mit den Unternehmern nicht zu machen sind. Sondern sie gibt sie auf, weil sie selbst solche Klauseln unter den neuen Bedingungen für eine nicht mehr durchsetzbare und nicht mehr zu verantwortende Beschränkung der Kapitalseite hält, von der die Arbeitsplätze abhängen.
Ja, und wenn die Gewerkschaft deswegen zu dem Schluss kommt, also was du da jetzt ausgeführt hast, Franz, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass wegen dieser Unternehmensinteressen Beschäftigungssicherung im alten Sinne diesen nicht mehr zuzumuten ist, das leuchtet ihr ja ein, da heißt es noch lange nicht, dass sie deswegen mit ihrem Latein am Ende wäre. Wenn also angesichts angekündigter und geplanter Massenentlassungen das gewerkschaftliche Umrechnen von Lohnopfern in fiktive Arbeitsplätze zur Farce wird, dann, denkt sich offensichtlich die Gewerkschaft, muss man eben die Sache grundsätzlicher angehen. Der Krise entnimmt sie einen neuen Auftrag, nämlich den, Zitat von Wetzel, es geht darum, notleidende Betriebe zu retten. Denn so die IG Metall-Oberen, unsere Geschäftsgrundlage ist natürlich die Existenz des Unternehmens. Dazu, dass die Unternehmen in dem Bemühen, ihre Geschäftsgrundlage zu sichern, die Existenz der Arbeiter ziemlich ruinieren, das ficht diese Gewerkschaft nicht an. Die wissen auch genau, dass die roten Zahlen, die die Betriebe in der Krise schreiben, ihren Grund nicht in ausschweifenden Lohnkosten haben. Das hindert sie allerdings nicht daran, bedenkenlos zu unterschreiben, dass Lohn und Leistung genau die entscheidenden Hebel sind, um den Betrieb wieder in die Gewinnzone zu bringen. In der von den Unternehmen verlangten und eingesehenen Revision, in der von den Unternehmen abverlangten und von der Gewerkschaft eingesehenen Revision von Lohn- und Arbeitsverhältnissen entdeckt sie jetzt eine ganz neue Chance. Ein Zukunftsprogramm gewerkschaftlicher Mitwirkung ganz jenseits von Schutzklauseln für Arbeiter oder Lohnstreitigkeiten. Die aktuelle Parole heißt Verzicht gegen Besitz. Unter dem Motto Lohngeschenke für Firmen sind passé fordert die Gewerkschaft jetzt als unternehmerische Gegenleistung die Teilhabe der Beschäftigten am Betriebsvermögen. Lohnverzicht, der ist eh abgehakt, also dass der von der Gewerkschaft angeboten wird, steht fest, den stellt sie sich in Zukunft so vor. Es gibt keine Schenkungen mehr, Zitat von Wetzel. Es gibt keine Schenkungen mehr, die Mitarbeiter werden zu Mitspielern, sie brauchen in dieser Krise nichts herzuschenken. Entweder die Beschäftigten gewähren dem Unternehmen einen Kredit, den es verzinst zurückzahlen muss, oder sie erhalten im Gegenzug Unternehmensanteile. Verzicht gegen Besitz. Künftig müssen die Belegschaften stärker an wichtigen Unternehmensentscheidungen beteiligt werden. Das ist also das Programm der IG Metall und auch anderen Gewerkschaften. Das ist schon eine dreiste Interpretation des Verzichts, die hier geleistet wird. Also Verzicht gegen Besitz. Die Unternehmen zwingen die Leute zu diesem Verzicht. Die Gewerkschaft hält den für unvermeidbar. Und dieser Gewerkschafter jetzt, der dreht das Verhältnis einfach um. Hier sind es jetzt nicht mehr die Unternehmer, die das von den Belegschaften verlangen, diesen Verzicht. Es sind nicht mehr die Arbeitgeber, die verlangen, die Arbeit ein Stück weit umsonst abzuliefern und mit dem reduzierten Lohn irgendwie zurechtzukommen, sondern in dieser Optik sind es die Beschäftigten, die sind die Strippenzieher, die aus ihrem übervollen Geldbeutel dem Unternehmen einen Kredit gewähren. So heißt es ja oben in dem Zitat. Es wird nichts mehr verschenkt, sondern wir erhalten Unternehmensanteile. Verzicht gegen Besitz. Also als ob es die Leute quasi freiwillig aus ihrem Geldbeutel bezahlen, sich in dieses Unternehmen einzukaufen. Diese aparte Sichtweise wird den lieben Kollegen zwar schwerlich den demnächst noch weiter abgespeckten Lebensunterhalt versüßen. Für die Gewerkschaft ist eine solche Beteiligung der Belegschaft am Betriebsvermögen allerdings der erste Schritt in eine wirkliche und stabile Sicherung der Interessen der Lohnabhängigen.
Ob für die Arbeiter als den neuen Kreditgebern ihrer Arbeitgeber dabei ein paar Zinsen oder Dividenden aus dieser Art der Unternehmensbeteiligung rausspringen, ist völlig offen, aber auch völlig egal. Und zwar auch für die Gewerkschaft. Für die ist das nämlich erklärtermaßen gar nicht der Witz an der Sache. Idealerweise erobern sich Lohnabhängige mittels Lohnverzicht die Rolle eines kollektiven Shareholders, der in Gestalt seiner gewerkschaftlichen Vertretung darüber entscheiden darf, wie der Geschäftserfolg am besten gelingt. Das ist nicht nur gut für Sie, für die Gewerkschaft, die, Zitat, wieder Herr Wetzel, Beteiligung der Beschäftigten an notleidenden Firmen, Zitat Ende, empfiehlt die Gewerkschaft auch der anderen Seite, der Unternehmerseite, wärmsten als wärmstens als Mittel der Krisenbewältigung. Mit welchem Argument tut sie das? Zitat Wetzel aus dem Handelsblatt in diesem Fall vom 13. März. Das erhöht die Belastungsfähigkeit des Systems. Denn Beschäftigte denken längerfristig als das Kapital. Oder an anderer Stelle im Handelsblatt Wetzel am 31. März. Im Idealfall lässt sich so im Betrieb eine ganz neue Vertrauensebene schaffen. Wie das geht, was das heißt, wird ja gerade in aller Öffentlichkeit an Opel vorgeführt. Da gibt es diesen berühmten Bieterwettbewerb und in den Informationen des Betriebsrats von Opel ist zum Beispiel darüber Folgendes nachzulesen. Der Betriebsrat in der Position desjenigen, der sich ja in Gestalt vom Betriebsrat Franz, der derweil ja wohl der bekannteste Mann bei Opel ist, lässt sich die Gewerkschaft darüber aus und teilt den Mitarbeitern mit, wie der Stand der Dinge ist. Und stellt dabei unter anderem die vier Firmen, die sich vorgestellt haben, vor. Und dabei heißt es, Magna zum Beispiel als Zitat aus diesen Informationen ganz neu vom 13. Juli, führt Sondierungsgespräche mit den Arbeitnehmervertretern und stellt die geforderten Einschnitte bei der Belegschaft dar. Zum Beispiel Einschnitte bei der Betriebsrente, Entgelt, Eingruppierung, Arbeitszeit und so weiter. Und dann heißt es weiter im Zitat, über die konkreten Pläne der anderen Bieter in Bezug auf deren Forderungen an die Beschäftigten wissen wir außer Personalabbauzahlen so gut wie nichts. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Einschnitte bei anderen Bietern ähnlich gravierend ausfallen würden. Zitat Ende. Da sollte man doch meinen, das reicht. Die Kalkulation, die Gegenseite hat, wenn sie Opel übernimmt, ist eindeutig. Die versprechen sich mit Opel ein gutes Geschäft, eine Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit, eventuell den Einstieg in eine neue Sphäre, halt die Kalkulationen zur Vermehrung ihres Geldreichtums, die sich so ein Unternehmen macht. Und niemand verschweigt, das geht zuallererst auf Kosten der Belegschaft, auf Kosten ihrer Lebensarbeitszeit, auf Kosten ihres Geldbeutels. Nein, das stachelt die Gewerkschaft in ihrer Eigenschaft jetzt als Vertreter des kollektiven Shareholders richtig an. Sie macht sich darüber hinaus Gedanken, wen könnte man denn jetzt von diesen vier Aspiranten oder Kandidaten nehmen und kommt auf die Idee, das könnte man verbinden mit einer sogenannten MKBG, einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft. Fallen da bei dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft, man hört gleich das, was Elisabeth eben erklärt hat, dieser Witz an der Beteiligung. Und das ist übrigens jetzt hier auch, was der Wetzel nennt, eine neue Vertrauensebene wird geschaffen. Fallen denn jetzt da die Opfer weg? Zitat. Mitnichten. Zitat. Die Beschäftigten sollen zwar nun wieder Beiträge leisten, also Beiträge im Sinne von Gegenleistungen, Opfer, die sie zu erbringen haben. Aber der Betriebsrat fordert diesmal, dass die erzwungenen Einsparungen zu nutzen, um in Zukunft eine Option zu haben, dass etwas davon an die Beschäftigten zurückfließt und Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen zu haben. Tja, Zitat Ende. So, auf die Art ist dann den Belegschaftsvertretern der Gewerkschaft ebenso wie dem Unternehmen gedient. Wenn die Arbeitervertreter mit darauf achten, dass die Unternehmen sich wieder dauerhaft erfolgreich in der Konkurrenz aufstellen, wenn diese also an der gelungenen Ausbeutung ihrer eigenen Basis, ihrer eigenen Mitglieder interessiert sind, dann ist eine ganz neue Vertrauensebene geschaffen. Dann erweist sich das System als belastungsfähiger. Dann würde in gewerkschaftlicher Perspektive nachhaltiger, eben krisenfreier der Gewinn erwirtschaftet. So sieht es also heute aus, das Ideal gewerkschaftlicher Mitbestimmung. Lassen wir mal alle Phrasen weg. Mit der rückhaltlosen Zustimmung zu sozialen Opfern erobert sich die Gewerkschaft ein Mitentscheidungsrecht als echter Kapitaleigentümer. Eine beschäftigungsdienliche Idylle erfolgreicher Ausbeutung, die das Management allein niemals zustande brächte. Und dann mit der Gewerkschaft als Miteigentümer, als echtes Mitspracheorgan, nehmen ja die Existenznöte der Belegschaft nicht ab, das sagt sie selbst, die nehmen zu. Aber mit diesen Existenznöten, die auf die Lohnabhängigen als Manövriermasse der Krisenkonkurrenz zukommen, wächst dann die Bereitschaft der Gewerkschaft, den ausgemachten Krisennöten der Unternehmer Rechnung zu tragen. Alles im Interesse der Rettung von Arbeitsplätzen, versteht sich. Wir kommen jetzt zu dem Bossnapping in Frankreich. Elisabeth, was ist da los?
Ja, was ist da los? Erstmal ist in Frankreich dasselbe los wie in Deutschland. Es herrscht Krise. Die Unternehmer schreiben rote Zahlen und machen auch in Frankreich in dieser Situation das, was sie in Deutschland machen. Es werden Leute entlassen. Und auch dort ist die Gewerkschaft aktiv. Aber dort gibt es Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die für hiesige Verhältnisse schon recht ungewöhnlich sind und in Anlehnung an Kidnapping unter dem Stichwort Bossnapping auch hier bekannt geworden sind. In deutschen linken Kreisen gab es sogar Stimmen, die sich ähnliche Verhältnisse auch in Deutschland gewünscht haben. Die Franzosen, heißt es da, die wehren sich wenigstens und lassen sich nicht alles gefallen wie die Deutschen. Seitens der offiziellen Meinungsbildung sieht die Sache etwas anders aus. Von den Journalisten von FAZ bis FR werden diese Aktionen in der Regel unverzüglich verurteilt. Deutsche Journalisten sehen darin mindestens eine Verrohung der Sitten. Solche Übergriffe, heißt es, darf es hier niemals geben. Oder es wird sich gefragt, treibt etwa die Wut der proletarischen Krisenopfer unser Nachbarland wieder einmal in eine vorrevolutionäre Situation? So in etwa der mehr oder minder besorgte Tenor der Fragen und Kommentare in den Medien. Also, was ist da los in Frankreich? Was passiert da gerade? Angesichts drohender Entlassungen oder angekündigter Werksschließungen beantworten Belegschaften in zahlreichen französischen Firmen, da ging es unter anderem um Continental, Sony, Molex, Caterpillar, Benetton, Goodyear, also es sind schon etliche große Firmen gewesen. Also die Belegschaften dieser Firmen reagieren auf die Ankündigung der Geschäftsleitung, dass ihre Dienste nicht mehr gebraucht und die Beschäftigungsverhältnisse beendet würden, auf eine Art, da ist sich die Berichterstattung hier einig, unerhört ist. Vom deutschen Arbeitnehmer ist unsere freie Presse anderes gewöhnt. Könnte man auch sagen, verwöhnt. Vor allen Dingen von deren Gewerkschaften, wie wir eben ja im ersten Teil gehört haben. Ansonsten kennt man das, deutsche Arbeiter tragen als Zeichen des äußersten Protests im Fall von Massenentlassungen Särge herum. Diese Bilder kennen wir aus dem Fernsehen, in denen sie die Arbeitsplätze oder aber auch oder und ihr Vertrauen in die Arbeitgeber oder deren Anstand beerdigen. In Frankreich nehmen ihre Kollegen doch tatsächlich ihre Bosse in eine Geiselhaft, sperren sie eine Nacht lang oder länger ein und nehmen sie eben in eine Haft, die sie nötigen soll, sich die Sache mit der Entlassung doch nochmal anders zu überlegen und ihre, Zitat, unsoziale Entscheidung zurückzunehmen. Das ist die Sache.
Oder, wenn schon Entlassungen anstehen, dann sollen, so die Forderung der französischen Arbeiter, die Unternehmen wenigstens eine ordentliche Überbrückung in Form einer Abfindung zahlen, eventuell unterstützt von flankierenden staatlichen Maßnahmen durch Umschulung oder Frühverrentung. So setzten laut Libération, einer französischen sozialdemokratischen Tageszeitung, vom 1. Juni Arbeiter ihre Bosse fest, um eine möglichst hohe Abfindung herauszuholen. Und bei Continental, diesem Betrieb, der etwas zum Symbol geworden ist, der Auseinandersetzung, wo der Betrieb, also der deutsche Reifenhersteller Continental, zunächst 17.000 Euro Abfindung geboten hatte, dann 20.000, wurden schließlich 50.000 verhandelt. Inklusive des Angebots einer 23-monatigen Umschulung. Schließlich ist es auch in Frankreich kein Geheimnis, was die Arbeiter materiell erwartet, wenn sie auf die Straße gesetzt werden. Dort lautet die Gleichung wie hier: Entlassung heißt Elend. Und zwar dauerhaft, weil es so gut wie keine Chance gibt, etwas Neues zu finden. Elend, das ist die Perspektive für diejenigen, deren Lebensunterhalt ganz und gar davon abhängt, ob sie den Nutzen ihrer Anwender mehren, also zur Vermehrung des Privateigentums beitragen. Wenn sie dafür nicht oder nicht mehr gebraucht werden, haben sie eben Pech gehabt.
Ja, gut, also an den Aktionen selber fällt ja erstmal auf, dass die sehr radikal ausschauen. Andererseits fällt aber auch auf, wenn man mal die Kommentare, die die Arbeiter, die diese Aktionen veranstalten, zu Protokoll geben oder auch ihre Vertreter, wenn man sich das mal anschaut, was eigentlich die Gesinnung ist, aus der heraus sich die gekündigten Arbeiter zu ihrer Aktion berechtigt sehen, dann stellt man fest, dass das mit der materiellen Schädigung, die ihnen das Kapital in Gestalt der Entlassungen oder, ja, es sind ja überwiegend Entlassungen, wo die Aktionen da passieren, also dass es mit der materiellen Schädigung, die das Kapital ihnen da zufügt, nur in einer sehr verqueren Weise zu tun hat. Ob Arbeiter oder Gewerkschaft, ob links oder rechts, in all diesen Fällen wird immer wieder ein und dasselbe Argument ins Feld geführt. Zum Beispiel erläutert eine Sprecherin der Lutte Ouvrière, das ist ein linker Gewerkschaftsflügel, in einer im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Diskussion zu diesem Thema, Zitat: Die Menschen wollen ihren Arbeitsplatz verteidigen. Sie, die Unternehmer, können das nicht verstehen. Die Leute haben 30 Jahre dem Unternehmen alles geopfert, ihre Familie, ihre Gesundheit, und jetzt kommt die Entlassung. Bei Molex haben die Arbeiter im letzten Jahr noch einen Preis bekommen wegen hervorragender Rentabilität, und jetzt das. Sie verteidigen sich mit den Mitteln, die sie haben, und wir sind solidarisch. Auch ein Gewerkschafter von der CGT, Bernard Thibault, wird in der Le Mans vom 18. Mai ähnlich zitiert. Er äußert Verständnis für die Aktionen der Arbeiter und erklärt, das Schicksal der Arbeiter sei schändlich, das ertrügen sie nicht mehr, diesen Mangel an Wertschätzung. Und auch die Betroffenen selber, auch die kommen zu Wort, zum Beispiel ein Lohnempfänger der Firma Olympia, die Strümpfe und Socken herstellt und vor einigen Jahren schon mal etliche Leute im Zuge der Rationalisierungen entlassen hatte, um in Rumänien billiger zu produzieren. Also ein Arbeiter von dieser Firma wird von der Tageszeitung Le Parisien mit den folgenden Worten zitiert, mit denen er die Forderungen nach einer Abfindung begründet. Die Abfindung soll 40.000 Euro sein. Er sagt, ich bin zu dieser Summe nicht durch meine Arbeit gekommen. Sie steht mir einfach zu. Damit komme ich gerade bis zur Rente. Oder ich kann, ohne Probleme zu bekommen, in den Spiegel schauen. Die Geschäftsleitung von Olympia macht uns vor, dass sie das Unternehmen wegen uns zumacht. Aber ich bin überzeugt, dass es die nötigen Mittel hat, um zu zahlen. Das Unternehmen hat eine Kriegskasse. Soweit der Kommentar dieser Beschäftigten von der Firma Olympia.
Alle betonen also auf ihre Weise, dass das Unternehmen doch verpflichtet sei, sie entweder weiter zu beschäftigen oder doch zumindest eine Abfindung zu zahlen. Ihre materiellen Forderungen begründen sie damit, dass ihnen angesichts der Opfer, die sie jahrelang für das Unternehmen gebracht haben, doch jetzt auch etwas zustünde. So geben die in der Tat militanten Proleten zu Protokoll, dass sie von dem ökonomischen Zweck eines kapitalistischen Betriebs, dem ihr Lebensunterhalt zum Opfer fällt, nichts wissen wollen. Nicht dagegen lehnen sie sich auf. Dagegen, aus welchem Interesse heraus das Unternehmen ihren Lebensunterhalt opfert, sondern sie opponieren auf einer ganz anderen, nicht ökonomischen, vielmehr höchst moralischen Ebene. Ausgerechnet daraus, dass sie über die Jahre selbstlos immer die Opfer gebracht haben, die für Rendite und Erfolg der Firma erforderlich waren. Ausgerechnet daraus, dass sie immer nur die braven Dienstleute waren, mit denen der Chef alles machen konnte und sie sich und ihr Familienleben darüber haben kaputt machen lassen. Ausgerechnet daraus soll ihnen das Recht erwachsen, nun einmal auf sich und auf ihrer Weiterbeschäftigung zu bestehen. Die rabiaten Geiselnehmer tun so, als hätten sie mit der Dummheit, sich ein Leben lang ausbeuten zu lassen, eine soziale Pflicht erfüllt. Wahre Treue gegen ihren Dienstherrn bewiesen und finden es nun sehr schofel, dass der eine ähnliche Treue ihnen gegenüber vermissen lässt. Sie nehmen die Ideologie vom Arbeitgeber wirklich bitter ernst und klagen den Chef an, seine Berufspflicht, Arbeit zu geben, zu verletzen.
Ja, und genau das ist ja auch der Punkt, den sie ihnen nicht durchgehen lassen wollen. Dass sich die Patrons aus dieser ihrer Verantwortung für die Arbeitsplätze stehlen, das darf nicht sein. Sie verstehen, also die Arbeiter verstehen diese gegen ihre Lebensnotwendigkeiten rücksichtslose Entscheidung zur Werksschließung als einen Akt asozialer Gewalt. Und da asozial, also unmoralisch, sehen sie sich zutiefst berechtigt, diesen Akt mit einer Gegenerpressung zu beantworten, mit einer als ganz legitim befundenen und empfundenen Gegengewalt. Sie besetzen also das Büro des Chefs und lassen den nicht heimgehen. Mit dieser Inszenierung soll der, also der Chef, sich vom drohenden Arbeiterwillen bedrängt fühlen. Er soll durchaus die Demütigung und die Abhängigkeit erfahren, wie sie für die Mitglieder der Elite normalerweise unbekannt sind. Mit ihrer Erpressung nehmen die Aktivisten die Person, die die Entlassungsentscheidung gegen sie durchsetzt, ganz persönlich in Haftung. Das Treueverhältnis, was der Franz gerade ausgeführt hat, dass sie sich dem Chef gegenüber zugute halten. Das versuchen sie jetzt in umgekehrter Richtung zu erzwingen, weil der Chef ja das menschlich Selbstverständliche, also sie weiter zu beschäftigen, als Dank, als Gegenleistung für ihre Treue von sich aus nicht tut. auch die Arbeiter, die jetzt dazu übergegangen sind, Fabriken zu verminen, davon hat man jetzt in der letzten Woche gehört, also Fabriken quasi zu verminen und damit zu drohen, die Maschinen in die Luft zu sprengen, argumentieren ganz im Sinne ihrer Kollegen, die ihre Bosse in Geiselhaft nehmen. Da gab es einen Fall letzte Woche, und zwar geht es um einen Automobilzulieferer für Renault und Peugeot namens New Fabrice. Dieser Fall hat es sogar am Donnerstag bis bei uns in die Abendnachrichten geschafft. Was ist der Angriffspunkt dieser radikalen Kämpfer, die von Renault und Peugeot, also dem Kunden ihres Arbeitgebers, eine Abfindung von 30.000 Euro fordern und damit drohen, die Fabrik in die Luft zu sprengen, wenn sie die geforderte Summe nicht bekommen? Laut der Zeitung Le Monde machen diese Leute die folgende Rechnung auf. Nach der angekündigten Schließung des Werks werden Peugeot und Renault die noch vorhandenen Ersatzteile abholen, die sie noch brauchen können, und genau das wollen die radikalen Arbeiter nicht zulassen. Ihr Standpunkt heißt, wenn wir jetzt von denen nicht die Abfindung kriegen, die wir gefordert haben, dann werden wir auch verhindern, dass die was kriegen. Ja, da muss man sagen, das ist, so kämpferisch er auch in der Form auftreten mag, bis hin zu dieser Drohung, die Fabrik in die Luft zu sprengen, das ist wirklich kein Standpunkt, der auf dem eigenen Interesse beharrt und durch Dienstverweigerung eine Kompensation für die erlittenen Schädigungen durchsetzen will, sondern das ist ein Standpunkt, das ist eine moralische Verurteilung der Unternehmer, eine moralische Verurteilung, die ganz im Sinne der Maschinenstürmerei praktisch wird. Wenn wir nicht bekommen, was uns zusteht, dann sorgen wir dafür, dass die anderen auch nicht bekommen, was ihnen zusteht. Dann jagen wir eben die Maschinen in die Luft, die die noch brauchen könnten.
Bei den Geiselaktionen und nicht nur bei denen gibt es laut Gewerkschaft allerdings ein Problem. Der Manager, dessen die Arbeiter habhaft werden können, hat in der Regel nichts zu sagen. Ist bloß Repräsentant einer Aktiengesellschaft, deren Firmensitz weit weg, oft im Ausland liegt. So klagt die Gewerkschaft, Zitat: Das Problem ist, dass die Aktionen fast alle in ausländischen Unternehmen gelaufen sind. Wo ist der Ansprechpartner, fragen sich die Leute. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber wer sind die Ansprechpartner, wenn es um Entlassungen geht? Die sitzen in Indien oder wie bei Molex, wo sich herausstellte, dass der festgesetzte Manager die Entscheidungen gar nicht trifft. Die werden anderswo getroffen. 10.000 Kilometer entfernt von Leuten, die man nicht kennt, von denen man nicht weiß, warum sie so entscheiden, in welchem Namen und mit welcher Legitimität. Da versetzen sie sich mal in die Arbeiter. Die schreien in den Wald und bekommen keine Antwort. Das beunruhigt mich. So der Gewerkschaftslinke im deutschen Fernsehen im Rahmen der Arte-Sendung, aus der wir zum Beispiel seine Zitate haben. An die Verantwortlichen beklagt sich der Gewerkschafter von der CFDT. Kommt man nicht heran. So als ob es an der räumlichen Entfernung und der fehlenden Bekanntschaft mit den obersten Bossen läge, dass es Arbeitern nicht gelingt, den kapitalistischen Profitwillen eines Konzerns zu verhaften. Fast klingt aus solchen Kritiken eine gewisse Sehnsucht nach dem Patron vergangener Jahrhunderte, der am Ort wohnt, die Leute, die er ausbeutet, mit Namen kennt und ihnen in die Augen sehen muss, wenn er sie ins Elend stürzt. Oder der seiner Freiheit beraubte Chef hat etwas zu sagen, das gibt's ja auch, hält sich aber an den Rat des Präsidenten der Republik, Sarkozy, und verspricht seinen Bedrängern alles, was sie verlangen, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Denn in dieser Situation hatte Sarkozy gleich für die Klarstellung gesorgt. Unter Nötigung gegebene Zusicherungen haben selbstverständlich keine Gültigkeit. Der Staat schützt die Freiheit beider Vertragsparteien, Arbeitsverträge zu schließen und aufzulösen. Dass Arbeiter auf die Gelegenheit zu arbeiten existenziell angewiesen sind, berechtigt sie nicht zur Nötigung, wenn das Kapital sie nicht mehr braucht. Diesen Einwänden, die jetzt gegen die Aktionen vorgebracht werden, kann man etwas Entscheidendes entnehmen. Auf die eine wie auf die andere Weise, also von der Gewerkschaft wie vom Staat in Gestalt seines obersten Vertreters, werden die Geiselnehmer darüber belehrt, dass sie nicht unter Verantwortungslosen nur an ihrem Profit interessierten Individuen leiden, die man Mores lehren könnte, sondern unter einem kompletten, staatlich geschützten Wirtschaftssystem. Es mag ja sein, dass, wie die Gewerkschaft klagt, die Leute, die die Entscheidungen treffen, nicht in Frankreich sitzen und dass man sie nicht kennt. Nur, warum sie so entscheiden, wie sie entscheiden? Warum sie Werke schließen und oder Tausende entlassen, in welchem Namen sie das tun und mit welcher Legitimität. Das ist, im Gegensatz zu dem, was die Gewerkschaft da vertritt, in Frankreich nicht unbekannt. Auch dort werden Arbeiter in Dienst gestellt, sofern, so weit und solange sie rentabel anwendbar sind. Und ob und in welchem Ausmaß sie das sind, das fällt ganz und gar in die Kalkulation der Gegenseite. Und das kennt nur einen Maßstab. Tragen Sie zur Vermehrung des Geldreichtums des Unternehmens bei. Lassen Sie sich für dessen Gewinnrechnungen einsetzen. Passen Sie mit Ihrem Lohn und Ihren Qualifikationen in den Geschäftsgang von Firmen, auch französischen Firmen, die sich in der Konkurrenz mit ihresgleichen um den Reichtum weltweit streiten. Im Namen des Eigentums und mit der Legitimität, die ihm der Staat verleiht, in Frankreich wie in Deutschland, werden Werke auf- und zugemacht, Arbeiter ein- und ausgestellt. Die staatliche Gewalt schützt und fördert das Recht der Eigentümer, vornehm Arbeitgeber genannt, so für die Vermehrung des kapitalistischen Reichtums zu sorgen. Dieses Recht und das durch es geschützte System der Produktion von Reichtum in Geldform lassen sich leider nicht verhaften und auch nicht moralisch anmachen. Sich gegen dessen Funktionäre moralisch ins Recht setzen und sie im Büro festsetzen. Nur das kommt heraus, wenn Leute meinen, der Kampf gegen das System erübrige sich darüber, dass sie ihre Ausbeuter entschlossen als Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Und kein Wunder, dass solche Leute dann, so radikal sie auftreten, sich an den Staat wenden mit der Bitte, er solle schlichten. Eine der radikalsten gibt zu Protokoll in Le Monde, man will die Regierung nicht bedrohen. Wir hoffen, dass wir ihr unsere Situation erklären können und angehört werden.
Ja, und im übrigens auf ihre Weise erkennen auch diejenigen, die ihre Patrons einmal spüren lassen wollen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht die verdiente Wertschätzung erfährt, selbst an, dass sie es mit einem Wirtschaftssystem zu tun haben und nicht nur mit verantwortungslosen Individuen im Chefsessel. Dadurch nämlich, dass sie diese Individuen nach einer Nacht oder früher wieder in die Freiheit entlassen, in der die Freigelassenen dann ihrerseits ihre Geiselnehmer freisetzen, also in die Arbeitslosigkeit entlassen. Damit ist die Sache im Prinzip dann erledigt. Die Kämpfer, die ihren Lebensunterhalt verlieren und nicht wissen, wie sie einen neuen finden sollen, haben es probiert, Sie haben mit der Regelverletzung auf Ihre außerordentliche Betroffenheit aufmerksam gemacht. Sie haben es sich herausgenommen, mal für eine kurze Zeit auszurasten. Die Freiheitsberaubung war ein Hilferuf an die Nation, das war das letzte Zitat von Franz, und wird in Frankreich auch so verstanden. Angeblich findet eine satte Mehrheit der Bürger die Reaktion verständlich. Derweil tut der Rechtsstaat, was seine Aufgabe ist. Er lässt die Geiselnehmer aburteilen. Der Unterschied der französischen Militanz zu den Särgen, die man in Deutschland in vergleichbaren Situationen zu sehen bekommt, ist eben nicht groß. Leider. Andere Länder, andere Sitten, gleiche Fehler.